Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Johannes Nichelmann, heute aus Feropolis, der Stadt aus Eisen. Früher wurde hier bei Dessau mit riesig großen Schaufelbaggern Kohle gefördert. Heute findet hier immer im Juli das MELT-Festival statt. Seit genau 20 Jahren existiert das Indie- und Elektro-Festival. Seit 1997 kommt Europas Jugend, um hier das Leben zu feiern, die Musik zu feiern, sich zu feiern. DJs und Bands auf den Bühnen, Bier und Bowle in den Zelten. Das Publikum hier trägt Turnbeutel aus Stoff auf dem Rücken, kurze Hosen, T-Shirts, Klamotten, die eigentlich auch in jedem Hörsaal zu sehen sind. Das MELT, das ist Mainstream. Viele Besucher kommen aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich. Gestern standen alle vor der großen Hauptbühne und waren begeistert von der Künstlerin M.I.A. Vorher ist aufgetreten Kamasi Washington mit seinem Saxophon. Außerdem war mit dabei die Berliner Indie-Band von wegen Lisbeth. Erwartet wird noch die österreichische Gruppe Bilderbuch und dazu eine ganze Menge Elektro-DJs. Blicken wir aber noch mal ganz kurz zurück. 1997 haben hier Menschen gefeiert, die den Eisernen Vorhang bewusst miterlebt haben, die ohne offene Grenzen aufgewachsen sind. Und die Jugend, die heute hier feiert, meine Generation, die kennt nur ein freies Europa. Was wollen wir jungen Europäer von der Politik und was will die Politik von uns? Ich will darüber mit Künstlern und Besuchern auf dem MELT reden. Ich treffe mich unter anderem mit dem DJ-Duo Mode Selector und mit dem EU-Aktivisten Vincent Emanuel Herr. Wir beginnen aber da, wo die Festivalbesucher ihr Zuhause auf Zeit haben, auf dem Zeltplatz. Der Zeltplatz ist gepflastert mit Werbung von Unternehmen, die Bio-Limonade anpreisen oder Gewinnspiele ausloben. Dazu sind hier Döner- und Currywurststände, Nudeln kann man kaufen und es gibt auch eine kleine Bühne mit DJ, die gerade ordentlich Rums macht. 30, 40 Menschen tanzen davor. Was es nicht gibt, das sind Stände zum Beispiel von Parteien oder irgendwelchen Organisationen wie Greenpeace, NGOs. Alles ist komplett frei von den Fragen des Alltags in einem europäischen Superwahljahr. Einer von drei Festivaltagen liegt schon hinter den Besuchern und die Sonne steht momentan schon sehr hoch, aber viele Zelte sind natürlich noch verschlossen. Ich sehe jetzt eine Gruppe von Briten, die sich auf Gaskochern ihr Frühstück warm macht, sieht nach Dosenravioli aus. Und ich spreche jetzt mit Roberto und Henrik. Henrik ist Norweger und lebt in Dänemark. Beide sind Mitte 20.
I'm actually Norwegian, but live in Denmark.
And you're Spanish.
Und du bist aus Spanien.
Ja. Yeah.
Wir haben zwei Matratzen, unsere Rucksäcke, all die Kleinigkeiten. Wasser, Klamotten, sehr viele Klamotten, Geld und das ist es schon. Schlafsäcke und Kissen.
That's it. We have sleeping bags and pillows.
My favorite item must be the water.
Henrik sagt, dass für ihn aber das Wasser am wichtigsten ist. Beim Festival Smalltalk erfahre ich dann noch, dass Roberto in Berlin lebt und ein Praktikum macht. Die beiden sind erst nach dem Sonnenaufgang vom Festivalgelände zum Zelt gekommen. Nicht so einfach jetzt für mich, das Gespräch auf die EU zu lenken. Roberto lässt sich darauf ein und ich erzähle ihm jetzt erstmal von meiner Sorge, dass es ja bald vorbei sein könnte mit unserem sorglosen Leben.
Do you think the European Union will collapse?
Glaubst du, die Europäische Union wird zusammenbrechen?
I think if we don't do absolutely nothing to
Ich denke, wenn wir absolut gar nichts unternehmen, um sie zu sichern, dann wird sie kollabieren. Wir müssen etwas tun.
We need to do something or not let it collapse.
Are you afraid? Hast du denn vor einer toten Europäischen Union Angst?
Yeah, definitely.
Ja, definitiv. Gerade wir jungen Leute leben zurzeit in der aufregendsten Gegend in der EU, in der aufregendsten Zeit. Wenn das zusammenbricht, wäre das sehr schlecht.
Was würdest du tun, um die Europäische Union zu retten?
Ja, was würde ich wohl tun? Die ganzen Ideen stammen ja von älteren Leuten. Es ist die ältere Generation, die das gerade alles vermasselt. Ich denke aber, dass viele Leute meines Alters partizipieren. Das müssen wir ja auch machen. Ich selbst bin nicht so sehr an Politik interessiert. Aber wir können was machen und einige tun es auch. Viele machen bei Kampagnen mit oder haben Startups oder andere Gruppen gegründet, die Sichtweisen verändern sollen. So müssen wir beginnen.
That's how we have to start. So good for those,
gut für die, die dafür kämpfen.
I mean, if I could ever do something.
Also wartest du darauf, dass jemand für deine Rechte kämpft?
Nein, wenn ich als kleiner Stein etwas ins Rollen bringen könnte,
dein Facebook-Bild in die EU-Flagge verwandeln oder so?
Vermutlich würde ich das tun. Das wäre das Mindeste.
So what does this 12 stars mean?
Was bedeuten diese 12 Sterne für dich?
Sie stehen für Frieden, Akzeptanz und eine gute Perspektive auf die Zukunft für jeden, der dabei sein will.
Eigentlich spielt es kaum eine Rolle, was junge Menschen politisch wollen oder nicht wollen, denn ihre Stimmen zählen im überalterten Deutschland kaum. Die Bevölkerung wird älter, weshalb mit jeder Bundestagswahl die jungen Wähler weniger ins Gewicht fallen. Bei der Bundestagswahl 2013 kamen auf einen jungen Wähler unter 25 Jahren 6 Wähler, die über 50 Jahre alt waren. Wenn am 24. September wieder gewählt wird, stehen 9,4 Millionen Wahlberechtigte im Alter zwischen 18 und 30 Jahren rund 22,3 Millionen Wählerinnen und Wählern gegenüber, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben. Ein europaweites Problem ist die geringe Wahlbeteiligung bei jungen Menschen. Bei der Brexit-Abstimmung in Großbritannien im vergangenen Jahr sind 10% der 18- bis 34-Jährigen nicht zur Wahl gegangen. Bei den Menschen über 65 waren es nur 2%. Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind im ersten Wahlgang 30% der Jungwähler nicht an der Wahlurne erschienen. Der Gewinner Emmanuel Macron konnte vor allem die Stimmen der Altersgruppe 60+ für sich gewinnen.
Als nächstes treffe ich Letizia. Sie trägt ein Sommerkleid, hat sich einen Jutebeutel um die Schulter gehängt und ist gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Weg vom Zeltplatz zu den Bühnen.
Darf ich kurz was fragen?
I don't speak German.
Oh, can I ask you something?
Yeah.
I'm Johannes. What's your name?
Letizia.
Where are you from?
France.
So why did you
Warum bist du hierher gekommen?
Das war ein Geschenk von meinen Freunden. Das ist großartig. Das Wetter ist nicht das Beste, aber es ist schön.
Aber jetzt gerade scheint die Sonne und es ist wirklich warm.
Ja, es ist toll. Ich würde ehrlich gesagt für eine ganze Woche bleiben wollen.
Ich will von Letizia wissen, wen sie bei der französischen Präsidentschaftswahl gewählt hat und warum.
Macron, Le Pen oder Mélenchon?
Macron,
yeah. Why?
Because... To be honest, I didn't really want to vote for him, but he was the only one that
Sie erzählt mir, dass sie eigentlich gar nicht für ihn stimmen wollte. Er war aber der Einzige, der irgendwie gut für das Land war, sagt sie. Sie denkt, Leute haben für ihn gestimmt, weil sie eine bessere Wirtschaft, mehr Jobs, einfach ein besseres Leben von seiner Politik erwarten. Macron ist mit seinen 39 Jahren der jüngste Präsident, der jemals in Frankreich an der Macht war. Ich will von Letizia wissen, ob sie glaubt, dass unsere Generation bereit ist, Einfluss auf die Politik in unseren Ländern und auch in der Europäischen Union zu nehmen. Kann man der Generation Y diesem Kontinent, dieses Staatenbündnis anvertrauen? Sie sagt ja.
Weil unsere Generation mehr auf Reisen ist. Wir sind offener, mehr als zuvor. Ich bin mir sicher, ich würde ja sagen.
Was würden wir besser machen als die alten Generationen?
Ich denke, wir würden toleranter miteinander umgehen.
Glaubst du?
You think so?
Yeah.
If you would be able to change.
Wenn du die Möglichkeit hättest, wirklich was in der EU zu verändern, was wäre das?
Mehr Jobmöglichkeiten. Ich bin zwar aus Frankreich, aber ich lebe seit 2 Jahren in London wegen meines Jobs. Es gibt keine Arbeit in Frankreich. Ich habe einen Masterabschluss, ich habe studiert, aber da ist nichts. Es ist zu kompliziert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mag Politik nicht wirklich.
Hallo, hier ist Kerstin Rehwald, die rasende Reporterin vom Melt-Festival. Ich bin hier heute mit Julian Bergmann, Margit Feldheim und Rahel Haas aus dem Ruhrgebiet.
Wo gehst du gerade hin?
Wo ich hingehe? Eine Falafel holen. Dann laufen wir ein bisschen rum, gehen vielleicht noch eine Runde schwimmen und dann machen wir uns fertig und gehen wieder los.
So, jetzt sitze ich bei wem vom Zelt?
Bei Michaela und Lynn.
Wo kommt ihr her?
Wir kommen aus Chemnitz.
Ehrlich gesagt habe ich auf dem Melt-Festival gerade mal 2 Besucher getroffen, die sich mit mir über ihre Erwartungen an die Politik unterhalten wollten. Und ich lerne, Musikfestivals wie das Melt sind eher dazu da, eben nicht über den Lauf der Welt nachdenken zu müssen.
Das ist jetzt echt unangenehm, aber ich beschäftige mich zurzeit gar nicht mit Politik.
Was denkt Europas Jugend? Die repräsentative Studie Generation What, so nennt die Studie Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren, hat 180.000 Menschen dieses Alters in Europa zu politischen und gesellschaftlichen Themen befragt. Auftraggeber für die Studie war die European Broadcasting Union, EBU. Demnach sagen nur 10% der jungen Europäer, dass sie sich mit Europa identifizieren. Das europäische Gefühl reklamieren vor allem junge Luxemburger für sich. Bei jungen Belgiern sind es nur 8%. 21% der Befragten sagen, dass sie überhaupt kein Vertrauen in Europa haben. 30% der Befragten dieser Studie geben an, keinerlei Kontakt zu Menschen eines anderen EU-Landes zu haben. Das Vertrauen in Europa als politisches Gebilde hängt vom Bildungsniveau der Befragten ab. Bei den sogenannten Niedriggebildeten vertrauen 34% in Europa. Bei Höher- und Hochgebildeten sind es 46%. Vor allem die Deutschen und die Griechen sagen, dass sie auf dem Kontinent einen wachsenden Nationalismus spüren. In den Niederlanden bewerten 19% der Befragten diese Tendenzen als positiv. Trotz der Europaskepsis sagen nur 15% der jungen Befragten, dass sie für einen Austritt ihres Landes aus der EU sind. 71% sind gegen einen Austritt. In Deutschland würden nur 9% für einen Dexit stimmen, während in Griechenland 38% ein Leben ohne EU befürworten würden. Die jungen Skeptiker prangern vor allem Geldverschwendung, fehlende Grenzkontrollen und den Verlust von kulturellen Eigenheiten an. Junge Pro-Europäer loben die Mobilität und verbinden die EU mit Frieden.
Es ist kurz nach 23 Uhr, das Festivalgelände ist voll. Von den meterlangen Armen der großen Kohlebagger sprühen Feuerfontänen, die Leute pendeln zwischen den Bühnen hin und her. Backstage bereitet sich gerade das Berliner DJ-Duo Mode Selector auf seinen Auftritt in knapp 4 Stunden vor. Die beiden sind Ende der 1970er Jahre geboren und sie haben ihre eigene Sicht auf die Politisierung von jungen Leuten ihrer und meiner Generation. Ich treffe sie in ihrer Garderobe.
Hallo, mein Name ist Shari und ich bin hier auf dem Meld mit Mode Selector.
Jo, ich bin der andere Mode Selector, Gernot. Und wir sind hier gerade in einem Backstage-Bereich von unserer Meld Selector-Bühne, wo die Scheiben ziemlich stark klappern. Und die Verursacher der Vibrationen ist die Band Warpaint, die gerade spielen.
Die das mit dem War sehr gut akustisch umsetzen können, auf jeden Fall. Ihr kommt seit 20 Jahren aufs Meld, euch gibt es seit 21 Jahren. Warum seid ihr immer noch so begeistert bei diesem Festival hier in Gräfenhainichen dabei?
Also das Meld an sich, es ist letztendlich die Festival-Site, also das Gelände, ist ja eine Halbinsel, die in so einen Tagebausee, hier war ja früher Braunkohle, wurde hier gefördert und übrig geblieben ist sozusagen eine Insel, die reinragt und da stehen die ganzen alten Bagger drauf und Riesenteile. Ne? Stadt aus Stahl, glaube ich, aus Eisen, Ferropolis. Und das ist eine super schöne, ist eine Festival-Atmosphäre, so mit diesen Maschinen.
Ja, außerdem ist das Meld auch immer das Berlin Festival gewesen, also jetzt, was am nahesten an Berlin dran ist. Es begann ja damals, der Name Meld stammt ja von einem Plattenladen, vom Melting Point, der in der alten Schönhauser Straße war, oder Neuschönhauser.
Auf das Meld-Festival sind in den letzten 20 Jahren jeweils bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Das Meld findet nahe der Ortschaft Gräfenhainichen statt. Hier leben 8.000 Menschen. Insgesamt treten an 3 Festivaltagen ca. 130 Bands auf. 12 Bühnen mit einem Programm rund um die Uhr. Tickets kosten um die 140 Euro.
Dem Meld wird ja oft vorgeworfen, dass es total kommerzialisiert ist. Es geht den Leuten halt darum, Selfies zu schießen. Und wenn man hier so lang läuft, das habe ich letzten 2 Tage getan, geht es nur darum, Selfies zu schießen.
Wir beobachten es halt aus einer relativ komfortablen Situation heraus, weil für uns gab es nie dieses besondere Erlebnis, auf ein Festival zu gehen als Gast, um dort irgendwie den mega Spaß zu haben, sondern wir sind irgendwie immer, auch egal, wenn wir auch anderen Festivals spielen, ja auch das Festival selbst. So, wir sind ja dann quasi von der anderen Seite Von daher haben wir da einen ganz anderen Blick drauf. Und wir müssen ja auch diese Bilder machen. Heutzutage kommt man ja da nicht mehr drum rum. Also entweder man sperrt sich zu 100% oder man macht mit. So.
Also ihr müsst mit euren Fans dann die Bilder machen, wenn die zu euch kommen.
Ja. Ja. Also wir werden eigentlich ein bisschen wie so Zootierchen oft.
Aber das war auch vor 20 Jahren wahrscheinlich so bei Leuten, die...
Ja, aber damals waren die Leute so, dass die einfach mit dir gequasselt. Die wollten halt mit dir sprechen. Wahrscheinlich hat irgend so ein aufgeregter Fan mit dem Telefon, der es dann endlich geschafft hat, mit dir ein Selfie zu machen, vielleicht hat er dir ja auch was zu sagen. So, ne? Aber die meisten sind dann, für die ist es dann quasi so das Höchste der Kommunikation, ein Foto zu machen, was meistens scheiße ist und verwackelt und man nie weiß, was damit passiert und ob es überhaupt was nützt, sondern es geht eigentlich nur um das Foto machen selbst. Das Foto ist dann eigentlich fast egal. Weil ganz oft merkt man auch beim Selfie machen mit einem Fan, das Foto kann nichts werden, weil du fotografierst gegens Licht, du hast keinen Blitz, du bist besoffen, du kannst das Ding nicht mal richtig halten und dein Finger ist auch noch vor der Linse. Und
das ist ernsthaft alles zusammen auf einem Bild mal passiert?
Das passiert ja, ständig, ja. Das passiert nur, weil es ist ja so, dass ich sitze jetzt hier, die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich habe eine Sonnenbrille auf. Diese Sonnenbrille hat einen Grund, weil ich einfach keinen Bock habe auf Kommunikation, weil Kommunikation bedeutet heutzutage, du musst irgendwas mit Internet machen mit jemandem und das nervt. So, entweder...
Also es ist echt schon so ein großes Problem, dass du dir wirklich so krasse Gedanken darüber machst.
Ja klar, man muss immer darauf achten, was man sagt. Wie man sich verhält. Wir waren zum Beispiel auf dem Coachella-Festival gerade diesen Sommer und dort hat der Veranstalter die gnadenlos geniale Idee gehabt, ein Ticket zu verkaufen, was sehr, sehr teuer ist, wo man aber als Gast die Möglichkeit hat, in den Künstler-Backstage zu kommen. Und das ist total absurd, weil das kaufen sich natürlich die Rich Kids dann nochmal für $1,000 extra und dann können sie in den Backstage kommen, wo die Bands sitzen und dann bist du ausgeliefert. Wir haben dann irgendwann unseren Bereich absperren lassen, weil ständig Leute kamen, die sich mit dir fotografieren lassen wollten. Und wir waren dort mit befreundeten Künstlern aus Berlin, die auch total abgenervt waren, weil die gar keine Fluchtmöglichkeit hatten und es kamen ständig irgendwelche, es war total absurd.
Muss für dich Kunst politisch sein?
Ich finde, Kunst muss nicht politisch sein. Vor allem finde ich nicht, dass Musik politisch sein muss. Ich finde, Musik ist so eine Kunstform, die so eine internationale Sprache spricht. Da braucht man quasi keinen Fremdsprachenunterricht für. Ne?
Aber ist nicht das gerade toll für Politik, wenn man sich verständigen kann, ohne eine Sprache zu brauchen?
Sagen wir mal so, es ist ganz toll, mal kurz ohne Politik zu sein. So. Ich finde ja, Musik gibt ja die Möglichkeit, so einen Zustand zu erzeugen, wo alles klar ist, so. Wo es einfach nicht wichtig ist. Also, wo man herkommt, was man macht, ob man gerne eine Frau sein möchte oder ein Mann oder happy ist oder nicht.
Was ja auch politisch ist am Ende. Ich meine, genau das ist ja die gesellschaftliche Diskussion.
Ich finde ja Politik grundsätzlich nicht schlecht. Ich mag nur keine Politiker.
Das ist ein altbewährter Satz.
Ja, damit rettet man sich immer. Als Künstler hat man dann immer die klassische Künstlerausrede. Wir hatten das Glück, in einer Zeit geboren zu sein, wo alles egal war. Als die Mauer gefallen ist, wir kommen beide aus dem Osten, da waren wir junge Teenager. Keiner wusste, was los ist. Und wir waren auf einmal in so einem Raum gefüllt mit Nebel. Technomusik lief. So sind wir groß geworden. Und dadurch gab es immer Wichtigeres als eine bescheuerte Gender-Diskussion. Oder irgendwie, genauso auch, wir kommen ja auch aus dem Osten Berlins, wo es Anfang, Mitte der 90er massive Skinhead-Problematik gab. Das kennt ihr ja gar nicht. Das Wegrennen vor Glatzen mit Baseballkeulen und so, was man so aus, was ihr vielleicht so aus Filmen kennt oder Geschichten oder Klischees.
Wo seid ihr aufgewachsen in Berlin? In welchem Teil?
In Köpenick. Also so in diese, wir kommen nicht direkt aus dem Zentrum, wir sind so aus dem Speckgürtel. Eigentlich sind wir Brandenburger, aber unser Leben hat sich in Berlin immer abgespielt. Und damals war Techno eher so eine Politikflucht, weil dort damals war es halt wirklich eine schwierige Angelegenheit. Du hattest immer diese Frage, bist du ein Linker, bist du ein Rechter? Bist du ein Schwuler? Was bist du? Du musstest dich immer irgendwie identifizieren in unserer Kultur, in unserer Jugendkultur. Und dann war auf einmal glücklicherweise Techno relativ schnell da, wo all diese Fragen nicht mehr wichtig waren.
Jetzt seid ihr in einer Welt erstmal aufgewachsen, in der du genervt warst von Musik, wenn sie politisch war, weil sie immer einen Parteikader Anstoß hatte. Dann habt ihr die freie Welt im Club erlebt und jetzt ist ja die freie Welt bedroht. Die Europäische Union könnte zerfallen. Die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch. Viele Leute haben keinen Bock mehr. Junge Leute sind demotiviert außerhalb Deutschlands von der EU. Wie erlebst du das, dass das also diese Freiheit einfallen könnte?
Die Freiheit kann immer einfallen und die Freiheit war auch nicht immer da. Und ich glaube, so frei wie wir jetzt sind, waren wir noch nie. Noch nie in der Geschichte der Menschheit zuvor waren wir so frei, wie wir jetzt sind. Also eigentlich gibt es keinen Grund, warum wir uns beschweren sollten.
Aber es gibt einen Grund, dass wir das irgendwie behalten sollten. Und dafür
das werden wir auch behalten. Das wird schon so sein. Ja, ich bin eigentlich, also ich gehe davon aus, dass wir es behalten werden. Das Ding ist, du kannst gewisse Dinge einfach nicht steuern. Du bist als junger Mensch in einer Position, wo du nur bis zum gewissen Grad, oder als Mensch generell, nicht nur als junger Mensch, wo du als normaler, nicht politischer Mensch, sondern als freier Mensch in der westlichen Welt, speziell jetzt hier in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal nur bis zu einem gewissen Punkt aktiv sein kannst. Also nicht aktiv, sondern etwas verändern kannst. Aber du kannst Teil einer kritischen Masse werden und du kannst kreativ sein und an einem Bewusstsein arbeiten, was Dinge verändert, weil nur Bewusstsein Dinge verändern kann. Du kannst, für mich sind zum Beispiel Wahlen und politische Systeme und Wirtschaft und Industrie, Globalisierungsfragen, Probleme sind für mich eigentlich persönlich als Künstler, weil ich habe das Glück, Künstler zu sein. Ich könnte auch gar nicht anders existieren. Das ist meine Flucht. Also ich kann mich nur in dieser Kunstwelt äußern. Für mich ist diese ganze politische Bühne mit allen Facetten, mit Rechtssystemen und so weiter und so fort eine Illusion, die nötiges Übel.
Gucken wir mal auf die Uhr, es ist 23 Uhr. Ihr habt jetzt noch 4,5 Stunden bis zum Auftritt.
Genau.
Wie gestaltet ihr die?
Jetzt wohnen wir ganz schön philosophisch gerade, ne? Nee, also wir waren ja jetzt hier in dieser Kunstperformance und ich denke mal, wir werden jetzt mal zu unserer Bühne gehen und uns mal ein bisschen um unsere Gäste kümmern, weil wir haben ja die ganzen DJs dort eingeladen. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen blicken lassen.
Die Treffen mit den anderen DJs finden wieder im Backstage-Bereich statt und sind privat, das heißt ohne Mikrofon. Ja. 3.30 Uhr, der Auftritt startet und am Horizont so ganz langsam geht die Sonne wieder auf. Zwischen die Leute hier vor der Bühne passt eigentlich kein Plastikbecher und vor allem kein Smartphone mehr. Manche warten seit Stunden auf diesen Auftritt von Mode Selector. Der nächste Morgen ist angebrochen. Mode Selector haben noch bis 5 Uhr morgens aufgelegt und jetzt wird hier, es ist ungefähr Mittagszeit, auf dem Gelände gerade geputzt. Im Hintergrund hören Sie einen großen LKW, der hier gerade die Wege nass spritzt und wieder sauber macht. Vincent Emanuel Heer ist bei mir. Er ist Aktivist und Publizist und einer der beiden Gründer vom Think and Do Tank European Institute. Hallo.
Schönen guten Tag.
Was ist denn dieses Institute, das European Institute, was du da gedacht und gemacht?
Das ist einer von den Namen, die wir ein bisschen für unsere Arbeit benutzen. Es geht generell darum, dass wir schauen wollen, wie kann man Europa erfahren, wie kann auch gerade junge Leute teilnehmen an Europa. Das sind immer die Themen, die uns groß beschäftigen. Wenn ich sage uns, dann spreche ich hier hauptsächlich über meinen Kollegen und Denkpartner Martin Speer und eben mich. Zusammen, unsere Nachnamen auch mit Herrn Speer, passt das ganz gut. Genau, wir reisen viel in Europa umher, wir schreiben viel zu den Themen, wir sprechen mit vielen jungen Leuten und wir untersuchen immer wieder die Frage, wie können junge Leute an Politik teilnehmen und welche Rolle spielen auch gerade junge Leute in der Zukunft Europas, weil diese jungen Menschen in Europa eben auch nochmal einen anderen Zugang zum Kontinenten haben, den vielleicht die Eltern so nicht hatten.
Es ist ja immer schwer, eine Generation zu greifen und zu fassen und zu wissen, was will diese eine Generation, weil die natürlich sehr ambivalent sind, die Menschen, und wahrscheinlich auch schon immer waren und man Generationen noch nie greifen konnte. Aber die Leute, die jetzt, wie wir beide, so um die Wendezeit geboren sind, jetzt irgendwann mal das Ruder übernehmen sollen, auch in der Politik. Was würden Sie sagen, was sind das für Leute bezogen auf ihren politischen Gestaltungswillen?
Also ich glaube, die Generation Y wird die auch oft genannt. Das sind im Prinzip die Leute, genau, geboren irgendwie Mitte 80er bis Ende 90er, so in der Ecke. Das ist eine Generation, ich glaube, das, wie gesagt, Verallgemeinerung ist schwierig, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es junge Leute sind, die aufgewachsen sind in großer Sicherheit, gerade in Westeuropa mit einer Europäischen Union, die großteils stabil war, oft mit einer gemeinsamen Währung, mit keinen Grenzzäunen. Und insgesamt, glaube ich, auch mit einem Gefühl, dass Stabilität und bestimmte Werte auch einfach dauerhaft vorhanden waren. Ganz besonders Demokratie, Meinungsfreiheit, Ausdrucksfreiheit oder auch Entfaltungsfreiheit, solche Geschichten.
Gilt das denn eigentlich für die Jugend in Deutschland oder gilt das genauso auch für Jugendliche in Frankreich, in Griechenland, in Großbritannien?
Also das ist natürlich, ich glaube, mit Abstrichen, ich würde sagen, mit Abstrichen gilt das für westeuropäische Jugend generell und etwas weniger aber auch für osteuropäische Jugend, die jetzt mittlerweile auch durch den Beitritt ihrer Länder zur EU eben auch diese Sicherheit erlangt haben. Und ich glaube, was das Wichtige hier ist, dass einfach diese jungen Leute, also auch wie wir beide, dass die große politische Chaos-Situation oder große politische Herausforderungen und auch gesellschaftliche Krisen eigentlich nicht so richtig kennen aus der Kindheit. Das sind Sachen, die kennt man aus dem Fernsehen, das sind Sachen, die kennt man vielleicht auch von den Großeltern, die vielleicht noch tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt haben oder solchen Sachen. Aber dass wir Krisen und große Herausforderungen erleben würden, das kann sich unsere Generation eigentlich bisher wenig vorstellen. Ich glaube, deshalb sind auch diese letzten Jahre sehr prägend gewesen mit verschiedenen Ereignissen. Ich glaube, angefangen hat das so ein kleines bisschen mit der, zumindest für viele, die ich kenne, mit der Revolution in der Ukraine 2014. Dann ging es aber auch weiter. Ich glaube, in den letzten Jahren, ganz besonders durch den Brexit oder auch die Wahl Trumps in den USA, das hat unserer Generation gezeigt, dass vielleicht unser Leben nicht ganz so vorhersehbar, vielleicht auch nicht ganz so langweilig werden wird, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern dass durchaus viel mehr Unvorhergesehenes passieren kann und dass das uns auch herausfordert und uns auch fordert, dass wir mitmachen und mitgestalten.
Sind wir bereit, dort mitzugestalten und mitzumachen?
Also ich kann das weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ich glaube, ein Teil von mir hat das Gefühl, dass wir noch nicht genug tun. Ich glaube, das zeigt sich auch. Ein anderer Teil von mir ist sehr zufrieden und begeistert davon, gerade in den letzten Jahren, was sich doch auch getan hat, dass ich durch diese Ereignisse, die ich gerade angesprochen habe, Brexit, USA-Wahl, vielleicht Revolution in der Ukraine und so weiter, dass sich da durchaus auch noch was getan hat, dass da irgendwie eine größere Motivation entstanden ist. Generell ist aber noch Luft nach oben bei unserer Generation. Ich glaube, dass wir eben auch noch mehr erkennen müssen, dass wir eine Stimme haben, die einsetzen müssen und diese Stimme wichtig ist. Und wenn wir das nicht tun, wird das Konsequenzen haben.
Jetzt fährt hier der nächste Heizöllaster vorbei auf diesem noch leeren MADE-Festival. Silke Hansmann, die ist am AStA in Göttingen involviert, eine der Vorsitzenden, und die hat neulich in der Zeit gesagt, die Studiengebühren sind abgeschafft, der Rechtsstaat ist intakt und noch sitzt kein Trump im Kanzleramt und außerdem hätten viele das Gefühl, ihnen fehle die Zeit, denn es geht eigentlich um den Lebenslauf. Und Christoph Bieber hat im gleichen Text ergänzt von der Uni Duisburg-Essen, Politikwissenschaftler, wogegen sollten Studierende protestieren gegen Frau Merkel. Es gibt nichts, was es zu beseitigen gilt. Ich zitiere die beiden Menschen, weil sie eigentlich, finde ich, ganz treffend zeigen, was die jungen Menschen in diesem Land so bewegt, nämlich ihr Lebenslauf. Wenn man hier auf dem MADE-Festival unterwegs ist, es geht um den Instagram-Account. Ne? Also Leute, ich nehme mich da nicht aus, inszenieren sich mit ihrem Selfies, Smartphone, machen Selfies und produzieren und projizieren eine Scheinwelt nach außen.
Es scheint für viele junge Leute so, dass es wenig gibt, wogegen man protestieren kann oder sollte. Aber ich glaube, dass darin eben auch eine große Gefahr liegt, weil es gibt viele Probleme, die wir angehen müssen. Ich glaube, der Haken ist so ein bisschen, dass viele dieser Probleme abstrakt erscheinen, dass die weit weg erscheinen und dass es langsame, schleichende Entwicklungen sind. Und ich fange einfach mal an bei Demokratie. Demokratie ist nicht eine Sache, die man einmal erkämpft und dann ist die in Stein gemeißelt und bleibt. Das ist ein Prozess, der muss Jahr für Jahr, im Prinzip Tag für Tag erneuert werden, frisch gehalten werden und neu gelebt werden. Ansonsten wird das auf Dauer ausgehöhlt und bricht irgendwann zusammen. Und wenn ich unter jungen Leuten sehe, dass die wenig zur Wahl gehen, dass sie sich wenig in politischen Parteien engagieren, dann ist das zumindest alarmierend und auch eine Sache, wo vielleicht junge Leute nochmal drüber nachdenken sollten und könnten und müssten. Weil wenn wir uns nicht in Parteien einbringen, wenn wir nicht wählen gehen, dann ist unsere Stimme, dann wird die nicht da gehört, wo es zählt, nämlich in den Zentren der Macht, in Parlamenten, in den Regierungen.
Aber da gibt es nächste Zahlen. Neon, das junge Magazin vom Gruner und Jahr Verlag, haben jüngst im Juli eine Erhebung gemacht, wonach 24% der 18- bis 35-Jährigen sich von gar keiner Partei vertreten fühlen. Und ich glaube, es waren ja 43%, die glauben, dass ihre Stimme in der Demokratie überhaupt nichts bewegen kann. Also da scheint es ja ein großes Leck im Demokratieverständnis zu geben, trotz dem Aufwachsen in einer sehr wohligen Demokratie.
Ja, ich meine, das Problem kann ich sehr gut verstehen und wir reden ja auch mit vielen Leuten auch über Deutschlands Grenzen hinaus und genau dieses Gefühl, das junge Leute haben, ist immer wieder das Gleiche. Junge Leute glauben, sie haben keinen Einfluss, ihre Stimme zählt nicht, sie werden nicht gehört und selbst wenn sie was sagen, dann spielt das keine Rolle, weil sie eben jung und unerfahren sind. Und das ist ein Riesenproblem für unsere Demokratie, das ist ganz klar. Aber der Ausweg kann nicht sein, dass man dann einfach sagt, man macht gar nicht mehr mit, weil dann hat man erst recht keine Stimme. Und ich glaube, unsere Generation muss einerseits neue Wege finden, um sich Gehör zu verschaffen, vielleicht auch kreativ sein. Wir haben eine große Kreativität, wir benutzen Online-Medien natürlich viel mehr als Generation vor uns. Können wir das nicht vielleicht auch nutzen, um Demokratie mitzubestimmen, um Gesellschaft mitzubestimmen? Auf der anderen Seite, wenn eben die 24% sagen, sie haben das Gefühl, dass ihre Stimme keinen Unterschied macht, wenn diese 24% alle wählen gehen würden und nehmen wir mal an, die wählen eine ganz neue Partei, eine Partei, die es vielleicht bisher noch gar nicht im Parlament vertreten gibt, irgendeine ganz interessante Partei, ich sage jetzt mal die Tierschutzpartei. Nehmen wir mal an, alle 24% würden die wählen, dann würden die das, könnten die das schnell ins Parlament schaffen. Und so lustig, dass es vielleicht auch klingt, die Tierschutzpartei wäre nicht unbedingt vorbereitet auf so einen Gewinn oder etwas in der Art, aber es zeigt eben doch, das Individuum denkt, ich habe keinen Einfluss, aber wenn das jeder denkt, dann bleibt halt die große Masse, die als Masse natürlich einen großen Einfluss hätte, dann aber
also wir sehen ja gar nicht die große Masse, wir sehen ja nur uns selbst.
Richtig. Und das ist aber ein Problem, weil langfristig wollen wir natürlich in einer Welt leben, die stabil ist, die funktioniert, die gerecht ist. Ich glaube, Gerechtigkeitsfragen spielen für junge Leute eine große Rolle. Und solche Fragen lassen sich nicht klären, wenn man sich nur mit sich selber beschäftigt. Und ich will ja auch nicht sagen, dass hier junge Leute sich jetzt nur noch um gemeinnützige Sachen kümmern sollen und nur noch ehrenamtlich unterwegs sein sollen. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, man muss auch eine Art Balance finden. Natürlich ist es wichtig, sich um sich selber zu kümmern, den eigenen Lebenslauf so schön wie möglich zu machen und irgendwie das Gefühl zu haben, dass man dem eigenen Weg folgt und irgendwie da auch Glück und Zufriedenheit findet. Aber Erfahrung zeigt mir, dass junge Leute eben das aber auch irgendwie teilweise vermissen, sich einzubringen und Teil von etwas zu sein, das über sie selber hinausgeht. Und ich glaube, oft wissen sie einfach nicht genau, wie sie das machen können, wo sie anfangen sollen, um eben diese Erfahrungen zu haben, um auch Teil von etwas zu sein, was über sie hinausgeht, was beständig ist und was irgendwie für die Gemeinschaft wichtig ist.
Jetzt reden wir beide so ein bisschen wie alte Menschen über junge Menschen. Wie hat das denn bei Ihnen angefangen? Also warum haben Sie denn irgendwann mal beschlossen, sich engagieren zu wollen? Sie nennen sich Aktivist.
Ich hatte vor ein paar Jahren zusammen mit meinem Freund, also Martin Speer, meinem Kollegen, die Idee, wir beide könnten noch mal durch Europa reisen, durch verschiedene Länder. Das war 2014, also gerade während dieser großen Jugendarbeitslosigkeitskrise. Und junge Leute interviewen, um ein bisschen rauszukriegen, was bewegt die, wie geht es jungen Menschen. Und diese Reise hat mein Leben verändert in vielerlei Hinsicht. Es war einfach erstmal eine wunderbare Erfahrung. Es war eine große Herausforderung. Das Spannendste waren wirklich die Leute, die wir kennengelernt haben. Auf dieser Reise, wir waren in Schweden, in Spanien, Italien, Griechenland, aber auch der Ukraine, in der Türkei, in Bulgarien. Haben viele junge Leute gesprochen in unserem Alter und haben eben mitbekommen, was für Ängste diese jungen Menschen haben, was für Sorgen, was sie besorgt, wenn sie an die Zukunft denken, was sie von Europa halten. Und es waren viele Gemeinsamkeiten, die wir festgestellt haben. Und eine davon war, dass ich eben, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, viele junge Leute das Gefühl haben, sie haben keine Stimme, sie können nicht mitmachen, aber sie würden das gerne. Dann waren wir natürlich auch in Ländern, die deutlich schlechter gestellt sind in vielerlei Hinsicht als Deutschland. Das ist ganz besonders die Ukraine. Da haben wir mit jungen Leuten gesprochen, die Freunde oder Verwandte haben, die an der Front in der Ostukraine teilweise auch ums Leben gekommen sind, die uns erzählt haben, wo sie waren, als die Revolution stattgefunden hat. Wir waren nur ein paar Wochen nach der Revolution auch in Kiew, haben dann noch die ausgebrannten Häuser gesehen, sind dann zurück nach Deutschland gekommen und das war ein großer Kontrast, das auch zu sehen. In der Ukraine, da ging es teilweise ums blanke Überleben, da ging es um eine Demokratie aufzubauen. Und in Deutschland, wo es wirklich sehr gut haben, ging es einfach viel um den eigenen Lebenslauf. Und das ist auch in Ordnung, aber ich glaube, die Reise hat mir stark gezeigt, was für eine Verantwortung ich auch als deutscher weißer Mann habe, als jemand, der sehr privilegiert ist für ein Europa, in dem viele Leute weit weniger privilegiert sind als ich. Ich glaube, dass unser Land da eine große Verantwortung hat, aber auch wir als junge Generation und auch gerade Leute wie ich. Wir können da nicht einfach unser eigenes Leben ganz alleine leben und nur an uns selber denken. Ich weiß einfach, ich würde mich am Ende meines Lebens da echt schlecht mitfühlen, wenn ich wirklich das Leben nur für mich gelebt hätte. Und man versucht einfach irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Man möchte sich ein bisschen engagieren. Man muss natürlich irgendwie auch einen guten Job haben, um damit über die Runden zu kommen. Und ich versuche das irgendwie alles zusammenzukriegen. Ist nicht immer leicht, aber es macht mir Spaß und gibt mir das Gefühl, dass ich irgendwie halbwegs auf dem richtigen Weg bin.
Gibt es denn von Ihrer Reise irgendeine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, die wirklich ausschlaggebend war dafür?
Zum Beispiel in Sofia, Hauptstadt von Bulgarien, da habe ich mit in einer sogenannten Elite-Schule, das war also eine der Schulen in Sofia, die als eine der besten Schulen des Landes galt oder gilt. Da wurde Latein unterrichtet, Altgriechisch, die Leute konnten gut Deutsch, Englisch, also wirklich sehr gut ausgebildete junge Leute. Und ich habe da mit ein paar Schülern gesprochen und die haben mir einfach erzählt, wie unglaublich frustrierend es für sie ist, dass sie wissen, dass sie als Bulgarin oder Bulgare immer als Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse in Europa angesehen werden. Weil wenn Leute sie sehen und ihren Pass sehen, dann denken die immer sofort, Balkan, schwierig, vielleicht sind kriminell und solche ganzen Sachen. Das sind natürlich alles große Vorteile, unter denen diese jungen Menschen da sehr leiden. Und das war für mich ein sehr ausschlaggebender Moment, wenn ich das Gefühl hatte, da sitzt dieser junge Mann, der war sogar noch ein paar Jahre jünger als ich, der kann Englisch, der kann Latein, der kann Deutsch, viel mehr Fremdsprachen als ich kann. Er ist top ausgebildet und weiß trotzdem, dass sein Leben deutlich schwieriger sein wird als meins, einfach aufgrund des Passes oder der Nationalität, die er hat und die ich habe. Und das war ein ganz erstaunlicher Moment, weil in der Theorie ist uns das immer klar, dass einige Nationalitäten natürlich einem mehr Vorteile geben als andere. Aber dieses Gespräch zu haben, mit diesen Menschen sich zu unterhalten und einfach zu merken, wie unterschiedlich unsere Leben sind, aber dass es nicht unsere Schuld oder unser Verdienst ist. Es ist einfach nur Zufall, wo wir geboren wurden.
Sie haben eine Jugendquote im Europäischen Parlament, in der Politik generell gefordert.
Ich glaube, eine Jugendquote ist, generell sind Quoten kein Mittel, das ich dauerhaft für eine gute Lösung halte. Ich glaube aber, dass es in bestimmten Situationen, dass Quoten eine Funktion erfüllen können. Zum Beispiel bin ich Anhänger der Frauenquote in Aufsichtsräten. Ich glaube, das ist wichtig, weil man einfach gesehen hat, momentan klappt es noch nicht anders. Und es ist wichtig, dass wir mehr Frauen in die Führungsebenen kriegen. Ich will jetzt aber nicht vom Thema abkommen, wir sind bei der Jugendquote. Aber ich glaube, hier gilt das Gleiche. Ich glaube, eins der Probleme in der Politik, das ich so ein bisschen sehe, gerade für junge Leute, ist, wenn sie sich die Politik anschauen, im Fernsehen oder in Debatten, sehen sie in der Regel Leute, die deutlich älter sind als sie. Und das hat einen symbolischen Effekt. Und die Jugendquote kann zumindest teilweise dafür sorgen, dass mehr junge Leute auftauchen in Debatten, im Parlament, wenn nicht sogar in der Regierung, wenn man Glück hat. Und das hat natürlich auch einen motivierenden Effekt auf andere junge Leute, wenn man das Gefühl hat, ich kann jung sein. Ich habe einfach aufgrund meines Alters natürlich weniger Erfahrung als ältere Leute. Das ist auch ganz normal. Ich kann aber trotzdem was bewirken und man hört mir zu, man nimmt mich ernst. Und ich glaube, darum geht es bei einer Jugendquote. Es geht darum, dass jungen Leuten gezeigt wird, hey, wir nehmen euch ernst. Ihr habt weniger Erfahrung, aber ihr habt Ideen, ihr habt eine Meinung, ihr habt Perspektiven und die wollen wir auch hören.
Als im Juni Helmut Kohl gestorben ist, da wurde er nochmal als großer Europäer gefeiert, als jemand, der die europäische Idee ganz maßgeblich beeinflusst hat. Und alle aus dieser Generation haben ihm nochmal großen Respekt gezollt. Und auch aus der Nachfolgegeneration, die der Leute, die jetzt die Europäische Union führen. Muss diese Gruppe nicht alles unternehmen, um die nächste Generation, unsere Generation, jetzt für Europa zu begeistern? Weil stellenweise in anderen Teilen Europas, die nicht Deutschland heißen, ist das ja wahrscheinlich nicht der Fall.
Ich glaube, dass das auch eine der großen Gefahren ist, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen und wo wir jetzt auch die ersten Anzeichen von sehen, ist es eben, dass wir einen Teil der jungen Generation verlieren. Wenn man das Gefühl hat, man kann nicht teilnehmen aufgrund bürokratischer Hürden, vielleicht auch aufgrund finanzieller Unterschiede oder Probleme, dann sorgt das für einiges an Problemen. Und deswegen, ja, ich glaube, es muss ein großer Fokus, wenn nicht sogar der größte Fokus der Gründer- und Gründerinnen-Generation der EU oder der Väter und Mütter, wenn man so will, sein, eben jetzt junge Leute mit an Bord zu holen.
Was würden Sie an der Europäischen Union verbessern, damit sie für junge Europäer lebenswerter wird?
Eines unserer großen Projekte, das ist ja Free Interrail. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Vorschlag, bei dem ich glaube, dass er am wichtigsten momentan für die europäische Integration, europäischen Fortschritt wäre. Es geht hier darum, dass die EU-Kommission allen jungen Menschen in der EU zu ihrem 18. Geburtstag einen Gutschein zustellen soll per Post, mit dem sie den sie einlösen können, um dann ein 1-Monats-Interrail-Ticket zu bekommen und mit diesem Ticket dann den Kontinent für 30 Tage zu erkunden. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur ein interessanter und wichtiger Vorschlag ist, sondern ein hochnotwendiger. Denn es geht dabei um die Grundfrage, kenne ich meinen Kontinent, kenne ich die EU oder kenne ich sie nicht? Und aktuell ist es so, dass die EU hat einiges an tollen Austauschprogrammen. Es gibt Erasmus, es gibt Erasmus Plus, es gibt bilaterale Austauschprogramme und so weiter und so fort, die meistens in der Regel aber auf eine bestimmte soziale Schicht abzielen oder sozioökonomische Schicht abzielen. Und im Prinzip immer wieder die gleichen jungen Leute treffen. Das sind also Leute, die generell aus Akademikerhäusern kommen, wo ein bisschen Geld im Hintergrund ist. Und für diese Leute ist Europa toll, die lernen es kennen, die machen Erasmus, die studieren im Ausland, solche ganzen Geschichten. Das ist großartig. Es gibt aber eben viele junge Leute, die das nicht können, die ihr Land nie verlassen können, die keinen Anteil an Europa haben und für die Europa eine reine Theorie bleibt.
Was sagt denn die EU zu Ihrem Vorschlag? Das werden Sie ja schon mal unterbreitet haben in Brüssel.
Genau, wir haben da ein paar Artikel zugeschrieben, sind dann auch mehrfach nach Brüssel gereist, zu Leuten im Parlament, zu Leuten in der Kommission. Das Parlament findet den Vorschlag großartig. Da hat sich tatsächlich auch im März hat sich gezeigt, dass es eine fraktionsübergreifende Mehrheit gibt, die das unterstützt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Aus fast allen Fraktionen bis auf den Euroskeptikern sind Leute dafür. Ich finde das eine großartige Idee. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, gerade auch wegen der hohen Kosten und so weiter. Das verstehe ich auch, das ist auch in Ordnung. Gebremst wurde es tatsächlich aktuell von der Kommission, die irgendwie gesagt hat, es ist zu teuer und ich glaube, die da einfach ein bisschen kalte Füße auch bekommen hat. Das ist auch in Ordnung. Man muss sagen, das ist ein großes Projekt. Sowas gab es noch nie. Ich verstehe, dass das auch Zeit braucht, sich vielleicht auch an so einen Gedanken zu gewöhnen.
Blicken wir noch einmal auf Berlin. Wer da aufmerksam momentan durch die Straßen von Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain läuft, sieht junge Menschen, die einen Pullover tragen, der blau ist und 12 gelbe, goldene Sterne hat, die EU-Flagge. Würden Sie solch einen Pullover anziehen auch?
Ich halte generell relativ wenig davon, auf Kleidung irgendwelche Symbole zu tragen, aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann es insofern mit Abstrich ein bisschen sagen, ich bin Fan der EU, aber ich sehe auch, dass die EU einiges an Reformen und Veränderungen braucht, damit sie sicher und standhaft jetzt auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte überstehen kann. Von daher bin ich natürlich ein Unterstützer der EU, aber jetzt auch nicht jemand, der einfach sagt, alles ist toll und alle, die die EU blöd finden, haben keine Ahnung. Ich sehe auch, wo die Probleme herkommen. Ich sehe ganz klar, dass die EU auch einiges an Fehlern gemacht hat, einige Fehler nach wie vor macht und gerade es nach wie vor nicht richtig hinkriegt, Leute einzubinden und zu erreichen.
Die Mikrokosmos-Reportage Europas Jugend auf dem MELT-Festival. Sprecher Nina Lendföhr, Ann-Kathrin Büsker und Frederik Rother. Ton und Technik Hanna Steger und Ernst Hartmann. Redaktion Barbara Schäfer. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Produktion Deutschlandfunk 2017.